Wir sind bei Paulus und zwar ziemlich zum Ende hin der Apostelgeschichte. Kapitel wäre heute eigentlich Kapitel 21 dran und ist auch heute Kapitel 21. Dennoch möchte ich rekapitulieren. Wir haben ja eine lange Pause gehabt und damit wir den Faden wieder finden. Paulus ist am Ende seines Lebensweges. Und er verbringt sozusagen die letzten Stunden mit seinen Geschwistern. In diesem Fall ist das in Milet. Er macht seine letzte Runde in Asien, kehrt zurück nach Judäa und dann wird er unfreiwillig nach Rom geführt. Wir haben alle eine Beziehung zu Paulus. Der ist gestorben und auferstanden im Himmel. Aber zu den Jüngern und Aposteln, zu unseren Brüdern und Schwestern im Alten Testament, haben wir doch eine Beziehung, oder? Und Paulus bedeutet unheimlich viel für uns. Und ich denke, ich freue mich auf den Tag, wo ich Paulus sehen werde und David, aber natürlich vor allen Dingen Jesus. Wir werden ihn sehen. Paulus hier muss sich trennen von seinen lieben Geschwistern. Er muss loslassen und sie müssen loslassen. Und wir werden heute sehen, eigentlich wie schwer das ist. Und das ist mir eigentlich erst klar geworden durch den Text. Ihr habt das früher nicht so deutlich gesehen. Und ich freue mich heute Abend über die deutsche Übersetzung. Da ausnahmsweise ist Luther besser als der König James. Halleluja. Paulus verabschiedet sich von seinen Geschwistern. Und das Letzte, was er ihnen zu sagen hat, das ist in Kapitel 20. Ab Vers 26. Darum bezeuge ich euch am heutigen Tage, dass ich rein bin von aller Blut. Denn ich habe nicht unterlassen, nicht aufgehört, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Und er weiß, dass er gehen muss und sagt, so habt nun Acht auf euch selbst. Er wird nicht mehr da sein. Und auf die ganze Herde, in der er euch, der Heilige Geist, eingesetzt hat, zu Bischöfen, zu weiden die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Gottes Gemeinde erkauft durch sein Blut. Eigentum und Besitz Jesu Christi. Wir gehören Jesus. Und es gibt nichts, wie manche so sagen, meine Gemeinde. Ist es Gottes Gemeinde? Ist es Gottes Leib, Jesus Christus, die neutestamentliche Gemeinde? Sein Leib, seine Schafe. Paulus muss gehen und sagt den Geschwistern das, was er tief im Herzen hat, das, was für ihn am wichtigsten ist im Leben. Und das ist das Wort Gottes und den Heiligen Geist. Das ist auch, was Jesus ihm hinterlassen hatte. Paulus und die Jüngern. Sein Wort und ich sende euch den Heiligen Geist. Paulus hat einen langen Weg hinter sich. Von Verfolger, von Menschen, Mörder zu Evangelist, Apostel, Vater von vielen Menschen. Seine Karriere fängt an, ich wollte es gern kurz lesen, es wird von Paulus oder für Paulus ein Wort von Hananias gesprochen, ganz am Anfang, kurz nach seiner Bekehrung sozusagen, spricht Hananias in Apostelgeschichte 9, Vers 15, lesen wir das. Doch der Herr sprach zu ihm, geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug. Das sagt Gott zu Hananias und spricht von Paulus, dass er meinen Namen trage vor den Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Gott hatte Werke für Paulus bereitet. Er hatte das alles schon zuvor geplant. Und Gott war es ein Anliegen, dass Paulus in diese Werke, die er bereitet hat, wandelt. In alle persönliche Freiheit. Und Gott wusste ganz genau, dass es nicht, mit Paulus nicht einfach sein würde. Jetzt ist Paulus am Ende und schaut zurück und er denkt sicherlich an diese ganze Entwicklung, diese ganzen Jahre unterwegs mit Jesus. Paulus war ein Jude unter den Juden und sein Professor war Gamaliel. Das gab damals kein größerer, er war der Größte. Paulus war ein eifriger Jude gewesen. Nach seiner Bekehrung hat er natürlich gedacht, ich will zu den Juden. Ich will zu meinen Brüdern und Schwestern, die Juden. Ich habe ein Herz für Juden. Ich habe jüdische Theologie studiert. Ich weiß, wie die Juden ihn finden. Das ist eine Aufgabe für mich und ich habe die beste Ausbildung. Gott will das ganz bestimmt, dass ich zu den Juden gehe, dann da habe ich meine Stärken, meine Fähigkeiten, meine Gaben. Und Gott kann meine Stärken, meine Fähigkeiten, auch mein Herz, ich empfinde so für die Juden. Also es muss schon die Juden, es müssen schon die Juden sein. Aber hier im Text lesen wir zu den Heiden, zu Könige und wenn noch ein bisschen Zeit ist, dann zu den Juden. Paulus konnte das anscheinend nicht richtig annehmen und er hat sich seinen eigenen Weg gemacht. Er machte seine ersten Schritte und dann verbrachte er 3 Jahre in der arabischen Wüste, nachdem er versagt hatte in seinen Wunsch, den Juden zu erreichen. Er versucht es denn nochmal und das war in Damaskus und er hat in sein Eifer die Juden so provoziert, dass sie ihm zu Tode steinigen wollten. Und da musste dieser arme Paulus über Nacht in einen Korb von der Mauer heruntergelassen werden. Wie erniedrigend, oder? Der große Paulus, der Student Gamaliels, derjenige, der ein Herz hatte für die Juden, ein wahrer Streiter, schon immer gewesen. Eine Zeit für den Widersacher und jetzt für Jesus. Ein Warrior war der Paulus. und muss auf diese Weise fliehen. Da lassen ihn Leute von der Mauer nachts in einen Korb, muss man sich mal vorstellen, ne, als Krieger, als Mann Gottes. Und dann flieht er. Auf seine Flucht probiert er das nochmal in Jerusalem und da entdeckt er, die Juden wollen mich auch hier umbringen. Die wollen mich alle umbringen. Also zog er sich zurück nach Tyrus. Und in Tyrus lebte er 13 Jahre, der Paulus. Zurückgezogen, ziemlich ruhig, man weiß nicht sehr viel über diese 3 Jahre. Man weiß nur, dass in dieser Zeit er also wahnsinnige Beziehungen zu den Geschwistern in Tyrus gebaut hat. Dann aus Tyrus tut er eigentlich seine Missionsarbeit. Da sind die Leute, die für ihn beten, da sind die Leute, die ihm tragen, das sind die Leute, die ihm letzten Endes ausgesandt haben, indirekt. Sollte man sagen, seine sendende Gemeinde. Und dann verbringt er die ganzen Jahre unter den Heiden und bringt unheimlich viel Frucht. Und da am Ende lesen wir in Kapitel 21 von der Apostelgeschichte. Am Ende seines Weges verabschiedet er sich von nicht nur, aber hauptsächlich Heiden. Er verkündigt ihnen das Wort, was wir vorhin gelesen haben in Kapitel 20, und sagt seine Geschwister, seid wachsam. Die Verantwortlichen, sagt er, wacht über die Gemeinde. Und in Vers 36 von Kapitel 20 lesen wir, und als er das gesagt hatte, kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Da begannen alle laut zu weinen, und sie fielen Paulus um den Hals und küssten ihn. Welchen Theater, oder? Bestimmt Pfingstler gewesen. Emotionelle Gemeinde, oder? Das können wir uns nicht so sehr vorstellen, oder? Wenn ich einmal gehe, bilde mir nicht ein, Paulus zu sein, aber werdet ihr wahrscheinlich sagen, good riddance to bad rubbish. Aber als er ihnen das vermittelt hatte, kniet er nieder, alle umarmen ihn. Oh, das wäre zu emotionell für uns Norddeutschen, oder? Aber da geht es noch nicht zu Ende, die ganze Sache mit der Verabschiedung von den Geschwistern. Lese weiter, Kapitel 38, am allermeisten betrübt über das Wort, das er gesagt hatte, sie würden sein Angesicht nicht mehr sehen. Und sie geleiteten ihn auf das Schiff. Als wir uns nun von ihnen losgerissen hatten, hier haben wir das zweite Zeichen. Und das ist das Wort, was ich meine. Hier gefällt mir Luther besser als King James. Denn das Wort im Urtext, im Griechischen, bedeutet wirklich losreißen. Als wir nun von ihnen losgerissen hatten und abgefahren waren, kamen wir geradeswegs nach Kos. Offensichtlich verabschiedet er sich hier von den Geschwistern, aber es begleiten ihm auch noch welche auf seinen Weg. Denn hier wird er geschrieben in der Wir-Form. Als Gabi und ich nach Indien ausgesandt wurden von der Gemeinde, standen viele glückliche Gemeindemitglieder auf dem Bahnsteig und winkten. Wir haben gerade den Zug noch so erwischt und als wir zu unseren reservierten Plätzen kamen, mit einer Emi, die war so groß, in unseren Armen, Gabi war schwanger mit Jason, gucken wir rein und da gucken uns zwei Männer aus der Gemeinde entgegen. Sie hatten unsere Koffer getragen, sie reingestellt und in der Zeit war der Zug abgefahren. Wir hatten auch Begleitung. Sie haben uns auch nicht losgelassen. Wir sind dann gefahren nach Frankfurt. Naja, die sind bis Göttingen gefahren und dann wieder zurück. Es hat mir 120 Mark gekostet, die zurückzuschicken. Hier wird Paulus von Freunden begleitet. Kamen wir geradewegs nach Kos und am folgenden Tage nach Rhodos und von da nach Patara. Und als wir ein Schiff fanden, das nach Phönizien fuhr, stiegen wir ein und fuhren ab. Als aber Zypern in Sicht kam, ließen wir es linker Hand liegen und fuhren nach Syrien und kamen in Tyrus an. Denn dort sollte das Schiff die Ware ausladen. Also er war nicht auf ein Luxusdampfer, sondern er war auf ein Frachter. Ich weiß es nicht, ob es damals Luxusdampfern gab. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich waren sie alle Handelsschiffe. Und dann in Tyrus, als wir nun die Jünger fanden, blieben wir 7 Tage dort. Die sagten Paulus durch den Geist, er solle nicht nach Jerusalem hinaufziehen. Als wir nun die Jünger fanden, das Wort hier fanden, im Urtext, deutet eine intensive Suche. Das bestätigt mein englischen und auch mein deutschen Lexikon. Paulus hat die Geschwister in Tyrus, wo er ja so viele Jahre war, gesucht. Und es geschah, als wir die Tage zugebracht hatten, da machten wir uns auf und reisten wieder. Und sie geleiteten uns alle mit Frauen und Kindern. Diese Dinge, die kann man einfach ganz schnell überlesen. Hier gehen die ganzen Familien mit ihm. Er verbringt 7 Tage mit seinen alten Freunden. Die nehmen sich 7 Tage Zeit für Gemeinschaft, ganze Familien, und begleiten ihn bis zum Schiff, zum Strand. Und es geschah, als wir die Tage zugebracht hatten, da machten wir uns auf und reisten weiter. Und sie geleiteten uns alle mit Frauen und Kindern bis hinaus vor der Stadt. Und wir knieten nieder am Ufer und beteten. Oh, oh. Das geht auch zu weit, oder? Also wir beten im Kreis am Flughafen, unauffällig, hinter eine Säule oder auf der Männertoilette. Die knien sich hier am Strand hin. Also damals gab es bestimmt keine Surfer. Aber es gab eine Menge Leute am Strand. Es war ja auch Hafen. Gebiet. Und sie knien nieder am Ufer und beteten. Das alles sagt mir etwas. Es führt mich zurück zu Apostelgeschichte Kapitel 2. Das ist echte Gemeinschaft. Das ist echte Liebe. Das ist ein echtes Miteinander. Wenn ich so gucke und sehe, wie das heute ist, so allgemein, ich gucke jetzt nicht in unserer Gemeinde hin, sondern in einer frei evangelischen oder evangelischen Freien oder unter gläubigen Menschen weltweit. Wir können die, sogar vielleicht die großen Kirchen rauslassen. Wir reden über Leute, die so fromm drauf sind wie wir. Was passiert normalerweise unter Evangelikalen? Man kommt Sonntag zum Gottesdienst, so knapp vorher, suchen uns einen Platz, beten an, mit oder ohne erhobenen Händen. Wir beten nebeneinander an, wir sitzen nebeneinander. Nach dem Gottesdienst gibt es diese kurze, peinliche Begegnung mit unserem Nachbar. Man sieht sich, schüttelt die Hand und sagt Gottes Segen bis nächste Woche und das war's. Das war es wirklich für die ganze Woche. Und ich behaupte, ich sage einfach für 75% vielleicht viel mehr aus der evangelischen Szene. Das ist so üblich, so leben wir heute als Christen. Das ist Nachfolge heute. Für bei Weitem das größte Teil von alle Gläubigen. Das war's. Könnte sein, es gibt diese extreme Gemeinden, die noch Hauskreise haben, wo man sich dann noch dienstags trifft. Und es gibt die ganz Verrückten, die haben noch eine Bibelstunde am Mittwoch. Und dann gibt es ganz Extreme, die haben dann eine Jugendstunde, die haben dann etwas für Teenager, etwas für junge Erwachsene. Dann gibt es noch Gebetstreffen für Frauen und für Männer. Es gibt Kaffeetreffen samstags für die Frauen und am Samstag danach für die Männer. Und dann treffen die sich noch darüber hinaus, sonntags nach dem Gottesdienst, die sitzen im Café bis 3 Uhr. Was ist denn das für eine komische, extreme Gemeinde? Das kannst du nicht aushalten. Nee, ich meine ganz ehrlich, ich treibe es ein bisschen auf die Spitze, das ist aber so. Und Menschen, die dazukommen in eine Gemeinschaft wie die unsere, die aber lange nicht das ist, was wir hier lesen. Und lange das, noch lange nicht das ist, worüber wir lesen in Kapitel 2 von der Apostelgeschichte, wo sie alles miteinander hatten, sie teilten alles, was sie hatten, miteinander. Sorgen, Kummer, Tränen, Arbeit, Umzüge, Kinderbetreuung, Kindererziehung, Krankheit, Großeltern. Alles, was sie hatten, teilten sie miteinander. Wir sind lange noch nicht da. Aber wir gelten für viele in dem, was wir tun, schon als eine Sekte. Was? Du lässt dir etwas sagen von deinem Bruder, oder deiner Schwester? Sie darf in dein Leben hineinsprechen? Würde ich mir nie gefallen lassen. Denke ich gar nicht dran. Was ist denn das, sag mal? Das ist ja Entmündigung. Was für eine Sekte bist du gelandet? So würde man doch denken, oder? Offensichtlich aber, wenn ich den Text lese, offensichtlich war es viel mehr im Neuen Testament. Wenn Menschen sich um Paulus Hals werfen, wenn Menschen zusammen, denen ist egal, wer guckt, da am Strand, das interessiert den überhaupt nicht. Da kann gucken, wer will, die knien sich hin am Strand und beten miteinander. Und das ist nicht die einzige Stelle, wo wir von offenen Gebetsversammlungen lesen. Lydia traf sich auch mit den Frauen in der Gemeinde am Fluss. Wisst ihr, allein unsere Gesellschaft, wir kommen ja aus dem Norden, wir sind leider nicht im Mittelmeer. Wir leben in unseren Häusern zurück. Also die Voraussetzungen sind schon sehr schlecht. Es gibt bei uns so viele Barrieren, die wir durchbrechen müssen, dass wir da finden, zu dem, was eigentlich Leben ist. So hat Gott sich das ausgedacht mit uns Menschen. Geschaffen zur Gemeinschaft mit ihm und miteinander. Das ist Leben, das andere ist Vegetieren. Johannes ist ja derjenige, der keine Hemmungen hatte. Der hat sich rangemacht an Jesus' Brust, hat seinen Arm zur Seite geschoben und hat sich an der Brust angelehnt. Und die anderen Jünger haben gedacht, hier, so einer ist das, ein Schleimiger. Er hat gesagt, sollen sie denken, was sie wollen. Meine Liebe ist rein. Ich will mich nicht in den Mittelpunkt stellen. Ich möchte mein Leben mit ihm teilen. Ich möchte ihm so nah kommen, wie es überhaupt geht. Und dieser Johannes, also ich liebe Johannes so sehr. Das Evangelium von Johannes ist das Beste für Menschen, die sich sehnen nach Liebe. Und wir sehnen uns alle nach Lieben. Ganz besonders die Menschen da draußen, die das nicht erfahren haben, was wir erfahren haben. Jesus sagt, liebet einander, wie ich euch geliebt habe. Genauso, wie ich euch geliebt habe. Und Jesus' Liebe sehen wir in Paulus. Hier ist ein Mann, dessen Leben so geprägt ist von Jesus. Und Jesus sagt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Daran werden alle erkennen. Daran werden sie erkennen. Das ist Evangelisation. Das Leben miteinander teilen. Einander ermutigen. Daran werden sie erkennen, dass ihr meine, in Wahrheit, meine Jünger seid. Johannes schreibt auch in 1. Johannes, ich fasse es einfach zusammen. Wer seinen Bruder nicht liebt, und das ist etwas ganz Praktisches, in einer Beziehung zu einer Frau kannst du es vielleicht leicht anders interpretieren. Aber als Christ, wenn ich sage, dass ich reiner liebe, wenn ich reiner liebe, dann muss es sichtbar werden in meinem Leben. Wer seinen Bruder nicht liebt, und das ist eine ganz praktische Sache, sagt Johannes, der kennt Gott nicht. Wer seinen Bruder nicht liebt, der kennt Gott nicht. Das sind radikale Aussagen, oder? Ich glaube, dass die ganze Sache mit der Liebe untereinander, das Miteinander, das Füreinandersein, das Leben teilen miteinander. Ich glaube das, nachdem ich diese Verse heute gelesen habe, ganz frisch und ganz neu, ist viel mehr, als wir uns jemals vorstellen können. Und ich weiß, dass viele Geschwister hierher kommen und staunen darüber. Gerade am Sonntag haben wir wieder mal jemanden gehabt in unserer Mitte. Der staunt nur darüber, über wie jung diese Gemeinde ist. Obwohl wir so alte Knacker sind, das hat er mir ins Gesicht, so ein Alter wie du, sagt er, guck dich an, mir, da wäre ein Freund von mir und er meint es gut. Ich habe überhaupt kein Problem. Ich meine, du stehst da vorne und hältst so eine Predigt, sagt er zu mir, und er meinte kein Kompliment und sagt zu seinem Freund, den er mitgeschleppt hatte, und das ist nicht das erste Mal, dass er jemanden mitgeschleppt hat, und sagt, stell dir vor, du, und die Gemeinde ist voller Leute. Woran liegt das? Was ist denn das? Ich bin der Ansicht, dass der Heilige Geist uns hineinziehen will als Koinonia, als eine Gemeinde, in eine tiefe Gemeinschaft der Liebe zueinander. In Beziehung, wo wir mit und für einander leben. Und ich glaube, dass wir einen Platz haben im Leib heute. Ich will nicht sagen, dass wir deswegen besser sind. Nein. Ich meine nur, wir haben unseren Platz. Und zu uns kommen viele, die das empfinden, wie diesen Bruder. Und ich erlebe das. Viele können das nicht verkraften, weil sie es nicht kennen. Sie sind schon jahrelang gläubig, kratzen die Kurve. Warum? Bei uns wird es zu persönlich in der Gemeinschaft. In der Gemeinschaft, wenn wir uns lieben, werden Dinge sichtbar. Ich habe heute jemanden zu Gast gehabt bei mir im Büro. Der sprach mich an. Er kennt mich gut und sprach mich an. Ich denke, Herr, jetzt Entrückung. Ich war so fertig nach dem, was er mir gesagt hat. Ich wusste nicht, ob es wahr ist oder nicht, aber er sprach ganz offen mit mir. Ich wusste, dass er mich nicht belügt. Nur, ob es wahr, meine ich sachlich, ne? Ob seine Beurteilung der Situation sachlich war, richtig war. Aber er sagte mir etwas, auch für mich persönlich, so hart und so deutlich. Ich denke, ich halte es nicht aus. Gott, du musst mir sagen, ob das stimmt, ob es wirklich mit mir so ist, wie mein Bruder mir es sagt. Ich komme sonst nicht zur Ruhe und musste die Sache sofort klären. Wer verkraftet das aber? Ich wollte abhauen. Am liebsten hätte ich gesagt hier, wie heißt das, Erde, öffne dich, ne? Ich glaube, dass die Gemeinschaft im Licht und in der Liebe das ist, was uns verändert. Und das macht der Unterschied zwischen irgendjemandem, der glaubt und sich nie von Gott verändern lassen muss, weil er sich der Gemeinschaft nicht fügt. In dem Moment, wo wir uns wirklich in die Gemeinschaft hineingeben, werden wir geschliffen und verändern. Ich weiß das. Ich sehe es euch an. Klar liegt es mit Gebet, mit Anbetung, mit Verkündigung, aber eigentlich wirkt es erst, wenn wir uns einander hingeben in der Liebe, in eine selbstlose Liebe. Da werde ich verändert, da werden wir geschliffen. Ich habe mich lange hier an diesem Punkt aufgehalten, ich weiß es, aber ich habe gedacht, wenn es nur das ist, wenn wir nur ein Bewusstsein dafür bekommen, wie wichtig das ist, was wir hier, so oft wir es gelesen haben, wahrscheinlich selber alle miteinander überlesen haben und nicht gesehen haben. Er musste sich losreißen, die wollten ihn nicht loslassen. So haben sie ihn geliebt. Und als er gegangen ist, haben sie sich im Sand hingekniet und haben sie ihr Bruder Gott anvertraut. Sieht, welch eine Liebe. Ha? Am nächsten Tag, Vers 8, zogen wir weiter und kamen nach Caesarea und gingen in das Haus des Philippus, des Evangelisten, der einer von den sieben war, und blieben bei ihm. Sieben Diakone. Philippus war der Freund von Stephanus. Paulus klopft bei Philippus an. Philippus weiß genau, wer Paulus ist. Der hat es Paulus zu verdanken, dass sein Freund bereits schon im Himmel ist. Denn Paulus hat über den Sanhedrin seinen Freund zu Tod steinigen lassen. Paulus wusste, ich kann bei ihnen anklopfen. Ich brauche keine Angst von ihm zu haben. Zu Philippus Familie gehöre ich. Ich kann bei ihm zu Hause anklopfen, er wird mich aufnehmen und zu essen geben. Ich hätte ihn gemieden. Ich hätte mir einen Gemeindebund gesucht. Ich hätte mich versetzen lassen im Ausland. Nach Sibirien als Missionar. Paulus hatte den Mut zu begegnen. Wisst ihr, wo Probleme gewesen sind? Und wir meiden einander, wir meiden ein Telefon, Wir machen einen Bogen im Café nach dem Gottesdienst. Wenn sie mich sieht, dann okay, dann muss ich es hinnehmen. Das ist peinlich. Dann sage ich einfach, guten Tag, wie geht's dir? Meine es zwar gar nicht. Oder wir gehen erst gar nicht ins Café, gehen hinten raus. Weil wir schon Wochen, Monate die Begegnung mit jemandem meinen. Wieder zurück zur Gemeinschaft. Das Café ist so wichtig. Das ist nicht weniger wichtig, was da abgeht, als hier drin. Das schafft nur die Grundlage, dass wir es da drin praktizieren können. Er klopft dann bei Philippus, Paulus, der Mörder. Der einer von den sieben war und blieben bei ihm. Der hatte vier Töchter, die waren Jungfrauen. Sowas gab es damals. Und Weissagten. Sowas gab es auch damals und gibt es heute auch noch, auch in der Koinonia. Ich sage das immer wieder ganz bewusst, damit keine Angst bekommt, wenn er eine Gabe entdeckt und weiß nicht, damit umzugehen. Und als wir mehrere Tage da blieben, kam ein Prophet mit Namen Agabus aus Judäa herab. Von Agabus hören wir, glaube ich, ein oder zweimal im Neuen Testament. Und als er zu uns kam, nahm er den Gürtel des Paulus und band sich die Füße und Hände und sprach, das sagt der Heilige Geist. Wenn der Geist Gottes spricht, der spricht klar. Der nimmt dir was ab, das spürst du. Hier spricht ein Bild, unmissverständlich für Paulus. Paulus soll wissen, das ist ihn ja auch schon, haben wir gelesen, schon gesagt worden. Ja, geh doch nicht nach Jerusalem, Paulus. Wir haben das Gefühl, na, du sollst abgeführt werden. Aber wieder zurück zu dem, was wir gelesen haben, in Kapitel 9 und Vers, egal wie, habt ihr noch, 15. Na? Paulus hatte so ein Herz für die Juden. Das hat ihn nie losgelassen. Das hat ihn getrieben. Er hatte so oft versucht und es war nicht effektiv. Die wollten ihn steinigen. Es bekehrten sich keine Juden durch Paulus in Anführungsstriche. Da hat er seine Gaben und Fähigkeiten, da war er stark, aber Gott wollte ihn nicht gebrauchen. Dennoch lässt es, und das finde ich so schön, dass Gott mit uns umgehen kann, in dem, was uns treibt und bewegt und beschäftigt. Weil du Gaben hast in irgendeinem bestimmten Bereich, weil du da Stärken hast, heißt nicht, dass Gott dich da gebrauchen will. Das zeigt die Bibel immer wieder. Es kann sein, dass Gott mächtigere Dinge durch dich tun kann, da wo du gewaltige Schwächen hast. Warum? Weil du da Gott vertrauen musst. Und Glaube ist die Kraft, die dich und diese Welt überwindet. Es ist durch Glaube, dass Gott sein Reich baut. Hier ist aber Paulus, er kehrt jetzt nur, und Tyrus sind nur ein paar Kilometer nördlich, das ist in Phönizien, nur ein paar Kilometer nördlich von Judäa. Er ist fast da, fast zu Hause. Da, wo er die ganzen Jahre hin wollte, zu seinen Brüdern. Das hat ihn nie losgelassen, sein ganzes Leben lang. Und jetzt am Ende kehrt er zurück. Und Gott wird ihn gebrauchen, auch unter den Juden. Welchen Vers waren wir? Und als wir mehrere Tage da geblieben waren, kam ein Prophet mit Namen Agabus aus Judäa herab. Und als er zu uns kam, nahm er die Gürtel des Paulus und band sich die Füße und Hände und sprach, das sagt der Heilige Geist, den Mann, der diese Gürtel gehört, wird die Juden in Jerusalem so binden und überantworten in die Hände der Heiden. Dieser Trieb, dieser Liebe, die Paulus hatte für sein Volk, war so stark, dass es ihm egal war. Man konnte ihn nicht davon abhalten. Und das, hier steht ja auch nicht, dass er nicht fahren soll. Nee, das wird dir passieren, wenn du das tust, was in deinem Herzen ist. Paulus, wird es dir Diese konsequente Liebe, diese radikale Liebe wird dir dein Leben kosten. Wahnsinn. Nirgends sagt der Heilige Geist, er soll es nicht tun, nur das wärst du dafür, bist du bereit, das zu opfern, dein Leben? Er hätte ja sagen können, ja, danke dir, Herr, Gemeinden in ganz Asien. Ich bin der Apostel, es gibt keinen Größeren, also ich bin der Größte. Dann lege ich mich hin auf dem Sofa, hier in Tyrus, gehe zum Strand, ne? Meide die Gebetsgemeinschaften, ne? Provoziere keinen Mensch und genieße dich, Herr. Ich mache ein Sabbatjahr. Das war in Paulus' Herz gar nicht dran. Da hat er nicht dran gedacht. Seine Liebe für Jesus war so stark. Ihm war es egal, was ihm bevorsteht. Er wusste, Gott wird für mich sorgen, Gott wird mich bewahren. Auch wenn ich ein Dickkopf bin. Gott umgibt mich. Als wir aber das hörten, baten wir und die aus dem Ort, dass er nicht hinauf nach Jerusalem zöge. Paulus aber antwortete, was macht ihr, dass ihr weint und bricht mir das Herz? Das hat ihn berührt. Er sagt, ich sage das in meinen Worten, Kinder, macht es mir nicht noch schwerer. Überall weinen sie. Keiner will mich losgehen, loslassen, gehen lassen. Denn ich bin bereit, nicht allein mich binden zu lassen. Was meint er damit? Die ganzen Jahre. Bin ich ein Diener, ein Sklave, ein freier Sklave Gottes? Hab immer seinen Willen getan. Soll ich das am Ende jetzt nicht mehr? Das, was ich angefangen habe mit Jesus, das will ich auch mit ihm zu Ende führen. Keine halbe Sache, kein Sabbat. Ich führe es zu Ende. Denn ich bin bereit, nicht allein mich binden zu lassen, sondern auch zu sterben in Jerusalem für den Namen des Herrn Jesus. Da er sich aber nicht überreden ließ. Das ist so gut, ne? Wenn wir von unserer Beziehung zu Gott so bestimmt werden, dass keine andere uns ablenken kann, uns überzeugen kann, dass wir nicht radikal nachfolgen. Gottes Freunde müssen wir sein. Wir haben das gerade mit den Teenies gehabt gestern. Nicht den Menschen zum Freunde macht. Wer sich den Menschen zu Freunde macht, kann nicht Gottes Freund sein. Das geht nicht. Wenn du Gottes Freund bist, dann weißt du, wer deine Freunde sind. Dann hast du wahre Freunde. Wenn du dir aber durch Unkonsequenz, wenn Paulus sagt, okay Jungs, da haben sie es mir gesagt, ja auch das dritte Mal, alle drei Dinge sind gut, ich bleib hier, fahr nicht nach Jerusalem. Es muss der Herr sein. Jesus, wir danken dir für Paulus' Radikalität. Und wir danken dir, dass in all seiner Radikalität solch eine Kraft, Freude und Freiheit verborgen war. Die Freude, die Kraft und die Freiheit des Heiligen Geistes. Jesus, und wir können uns mit der Radikalität der Urchristengemeinde nicht mehr identifizieren. Wir wissen gar nicht, was es bedeutet, wenn wir es lesen und meinen, wir hätten nichts mehr zu lernen. Bitte vergib uns, Herr. In dieser Gemeinde haben wir so viel zu lernen, Herr. Unser ganzes Leben gehört dir. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir dir wirklich nachfolgen. Und wir danken dir für Paulus, wie er seinen Dienst getan hat, dass er bereit war, sich an dich zu binden und deinen Wille zu tun. Und wir danken dir, du hast große Dinge unter den Heiden und wir gehören zu den Heiden, Herr. Wo wären wir heute ohne Paulus? Wir danken dir, dass er nicht losgelassen hat, wie auch Mose nicht losgelassen hat. sein Volk nicht losgelassen hat. Mit einer Nachfolge zweite Klasse nicht zufrieden war. Nur das Beste, nur du allein. Wir danken dir für solche Männer wie Mose und Paulus. Und wir bitten dich, Herr, mach du uns zu solche Frauen Gottes und Männer Gottes. Männer, die bereit sind, sich's was kosten zu lassen. Du hast alles gegeben, Herr. Wie sollte es bei uns billiger gehen? Wir wollen es nicht billiger haben. Du bist uns viel zu wertvoll. Du bist unsere teurer Erlöser. Du hast uns geliebt. Wir wollen lernen, in der Praxis zu lieben, Herr. Befrei du uns von dem Einfluss von außen, Herr, auch in der christlichen Szene, und beeinflusse du uns durch dein Wort und deinen Heiligen Geist. Und schenk du uns die Urchristengemeinde, und das ist Erweckung zu Tausende. Schenk, dass wir lernen, die Liebe zu üben. Amen.